Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir unsere Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit dem Sternekoch Alexander Herrmann. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Zentralbank lässt Leitzins unverändert. Südkorea entsendet Sondergesandten für Iran. Parteien einigen sich auf 17 Milliarden Dollar schweren Nachtragshaushalt. Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins bei 2,5% belassen. Die Entscheidung fällte der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea am Freitag. Es war die erste Zinsentscheidung seit dem Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten. Damit ließ die Notenbank den Schlüsselzins den 11. Monat in Folge unverändert. Im Mai vergangenen Jahres hatte sie den Leitzins noch um 0,25% gesenkt. Die Entscheidung verdeutlicht den engen Handlungsspielraum der Notenbank. Angesichts der Folgen des Iran-Kriegs geraten Wechselkurs, Inflation und Wirtschaftswachstum gleichzeitig unter Druck. Seit Beginn des Kriegs ist die Inflationsrate vor allem infolge gestiegener Ölpreise wieder um über 2% gewachsen. Zugleich stieg der Won-Dollar-Wechselkurs zuletzt auf über 1.520 Won. Südkorea hat heute einen Sondergesandten für den Iran ernannt. Wie das Außenministerium am Freitag mitteilte, soll der Sondergesandte des Außenministers in Kürze in den Iran entsandt werden. Mit der Aufgabe wurde der frühere Botschafter in Kuwait, Chong Byung-ha, betraut. Nach Angaben des Ministeriums sollen bei dem Besuch Einschätzungen zur Lage im Nahen Osten ausgetauscht werden. Darüber hinaus geht es um die Sicherheit südkoreanischer Staatsangehöriger sowie von Schiffen und ihren Besatzungen. Auch Fragen der Schifffahrt, darunter die Durchfahrt südkoreanischer Schiffe durch die Straße von Hormuz, stehen auf der Tagesordnung. Außenminister Cho Hyun hat am Donnerstag in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araghchi angekündigt, einen Sondergesandten zu entsenden. Die Parteien haben sich auf einen Nachtragshaushalt in Höhe von 26,2 Billionen Won oder 17 Milliarden Dollar verständigt. Der Etat soll noch heute im Plenum verabschiedet werden. Das erklärten die Fraktionschefs der Demokratischen Partei DP und der Partei Macht des Volkes PPP nach einem Treffen in der Nationalversammlung gegenüber Journalisten. Das Volumen des Nachtragshaushalts bleibt demnach mit 26,2 Billionen Won auf dem Niveau des Regierungsentwurfs. Nach der Vereinbarung bleibt die Gesamtsumme trotz einzelner Umschichtungen unverändert. So wollen die Parteien die Mittel für den K-Pass um 100 Milliarden Won oder 67 Millionen Dollar aufstocken. Damit sollen die Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr befristet um 50% gesenkt werden. Weitere 200 Milliarden Won sind für Maßnahmen zur Stabilisierung der Versorgung mit Nafta vorgesehen. Diese Mittel sollen Unternehmen auch dabei helfen, Engpässe bei Rohstoffen aus dem Nahen Osten abzufedern. Unverändert bleibt auch der umstrittene Ansatz für finanzielle Unterstützung wegen hoher Ölpreise. Vorgesehen ist, dass die unteren 70% der Einkommensskala bis zu 600.000 Won oder 405 Dollar erhalten. Die Asiatische Entwicklungsbank ADB hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr auf 1,9% angehoben. Wie das Finanzministerium mitteilte, erhöhte die ADB in ihrem am Freitag veröffentlichten Wirtschaftsausblick ihre Dezemberprognose von 1,7 auf 1,9%. Auch für das kommende Jahr erwartet die Bank ein Wachstum von 1,9%. Zur Begründung verwies die ADB auf steigende Exporte infolge des weltweiten Aufschwungs in der Halbleiterindustrie. Zudem dürfte der private Konsum moderat wachsen. Auch ihre Inflationsprognose für Südkorea hob die ADB an. Für dieses Jahr erwartet sie nun eine Teuerungsrate von 2,3% und damit 0,2 Prozentpunkte mehr als in der vorherigen Prognose. Nordkorea und China wollen ihre strategische Abstimmung weiter verstärken. Darauf verständigten sich die Außenminister beider Länder bei einem Treffen am Donnerstag in Pjöngjang, wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete. Demnach vereinbarten Chinas Außenminister Wang Yi und Nordkoreas Außenministerin Choi Soon-hee die strategische Kommunikation sowie die gegenseitige Unterstützung und die Zusammenarbeit zwischen ihren außenpolitischen Behörden auszubauen. Choi erklärte, die traditionellen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen entwickelten sich auf der Grundlage wichtiger Vereinbarungen der beiden Staatschefs dynamisch auf eine neue, höhere Ebene weiter. Wang verwies außerdem auf das Gipfeltreffen beider Staatschefs während des China-Besuchs von Kim Jong-un im vergangenen September. Damals sei eine grundlegende Leitlinie von wegweisender Bedeutung formuliert worden, die die bilateralen Beziehungen in eine neue Phase führen solle. Südkoreas öffentliche Entwicklungszusammenarbeit ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Statistiken des Ausschusses für Entwicklungshilfe der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervor. Demnach sank das Volumen der südkoreanischen öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit im Jahr 2025 um 3,9% auf 3,87 Milliarden Dollar. Das waren 160 Millionen Dollar weniger als ein Jahr zuvor. Unter den 33 Geberländern des Ausschusses belegte Südkorea damit wie schon im Vorjahr Rang 13. Das Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik erklärte, der Rückgang sei unter anderem auf den um 4,3% gestiegenen Won-Dollar-Kurs zurückzuführen. Zudem seien die Mittel geringer ausgefallen, die zuvor wegen der Katastrophenhilfe für die Ukraine vorübergehend aufgestockt worden waren. Das gesamte Volumen der öffentlichen Entwicklungshilfe aller Mitglieder des Ausschusses belief sich im vergangenen Jahr auf 174,3 Milliarden Dollar. Das waren 19% weniger als ein Jahr zuvor und damit war es der stärkste Rückgang in der Geschichte der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit. Angesichts anhaltender Luftangriffe hat das südkoreanische Außenministerium seine Staatsangehörigen im Libanon eindringlich zu einer raschen Ausreise aufgefordert. Botschafter Kongyusok erklärte auf der Website der Botschaft, die dort lebenden Südkoreaner sollten eine Ausreise ernsthaft in Erwägung ziehen und sich möglichst rasch an einen sicheren Ort in Sicherheit bringen. Im Libanon halten sich derzeit rund 90 südkoreanische Staatsangehörige auf. Hinzu kommen etwa 10 Mitarbeiter der Auslandsvertretung sowie mehr als 180 Angehörige der Tongmyong-Einheit, die im Rahmen der UN-Friedensmission in dem Land stationiert sind. Finnland beschafft weitere K9-Panzerhaubitzen aus Südkorea. Das teilte die südkoreanische Behörde für Wehrbeschaffung am Donnerstag mit. Demnach unterzeichneten die koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung und das finnische Verteidigungsministerium in Helsinki den zweiten Exportvertrag über dieses System. Der Auftrag hat ein Volumen von 940 Milliarden Won oder 634 Millionen Dollar und umfasst die Lieferung von 112 Panzerhaubitzen. Finnland setzt die K9 bereits seit dem ersten Beschaffungsvertrag von 2017 ein. Damals hatte das Land 96 Systeme erworben. Beim Festival von Avignon werden in diesem Sommer mehrere südkoreanische Produktionen präsentiert. Wie das Organisationskomitee am Donnerstag mitteilte, kommen 9 der 47 Arbeiten im offiziellen Programm der 80. Festivalausgabe aus Südkorea. Damit werden nach 28 Jahren wieder koreanische Werke offiziell zum Festival eingeladen. Auch die Literaturnobelpreisträgerin Han Gang wird erwartet. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 10. April To Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Es herrscht gerade herrliches Wetter in Korea, auch wenn zwischendurch mal getrübt vom Regen. Aber das Wetter insgesamt ist perfekt für Ausflüge und Reisen im Moment. Ein aktuell beliebtes Inlandsreiseziel ist der Kreis Yeongwol in der Provinz Gangwon-do. Der Trend geht auf den koreanischen Film The King's Warden zurück, der nun schon seit Monaten in den koreanischen Kinos läuft und insgesamt schon über 16 Millionen Zuschauer angelockt hat, was ihn zum zweitmeistbesuchten Film in der koreanischen Filmgeschichte macht. Kann auch zum meistbesuchten Film werden. Der Film läuft nämlich noch in den Kinos. Er erzählt von Tanjong, dem sechsten König des Königreichs Joseon und Enkel des großen Königs Sejong, der in Yeongwol in Exil lebte und schließlich starb.
Tanjong bestieg 1452 im Alter von 11 Jahren den Thron, nachdem sein Vater, König Munjong, verstorben war. König Sejong hatte sich schon in dessen letzten Lebensjahren Sorgen über ihn gemacht, da auch Munjong nicht bei bester Gesundheit war und tatsächlich 2 Jahre nach dem Tod von Sejong starb. Tanjongs Großmutter und seine Mutter, die ihm Rückendeckung hätten geben können, waren ebenfalls frühzeitig verstorben. Wenige Monate nachdem Tanjong den Thron bestiegen hatte, führte sein Onkel Suyang einen Staatsstreich durch, wodurch Tanjong viele seiner treuesten Diener verlor.
1455 wurde Tanjong schließlich seines Amtes enthoben und 1457 ins Exil geschickt, wo sein Leben im Alter von 16 Jahren ein tragisches Ende fand. An dem Tag soll es geregnet haben und die Einwohner dachten, dass der Himmel die Trauer des verstorbenen Königs erkannte und es regnen ließ. Die offiziellen historischen Aufzeichnungen liefern widersprüchliche Darstellungen seines Todes. Man vermutet aber, dass er ermordet wurde, nachdem er sich geweigert hatte, das vom König verordnete Gift zu trinken. Tanjongs Leichnam wurde heimlich von einem Beamten des Dorfes namens Omhungdo geborgen und beigesetzt. Dieser soll danach in die Stadt Daegu geflohen sein, wo er sein Leben lang im Verborgenen gelebt haben soll. Und um diesen Beamten, um den König Tanjong, geht der Film.
Ja, durch den Erfolg des Films ist nicht nur das Interesse an den historischen Orten gestiegen, die mit Tanjong in Verbindung stehen, sondern auch an der Geschichte des Königreichs Joseon und der Königsfamilie allgemein, so dass Berichten zufolge auch die Verkaufszahlen von Sachbüchern zu diesem Thema gestiegen sind. Dazu gehören auch die königlichen Annalen von Joseon, die ganz viele interessante Geschichten erhalten, aber dazu vielleicht ein andermal.
Jetzt wollen wir uns nämlich schnell die Post unserer Hörerfreunde anschauen. Über die German-Adresse haben sich gemeldet Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der am 1. April einen durchgehend verrauschten Kurzwellenempfang bei einem trotz allem starken Signal hatte. Und Sergio Gracia aus dem spanischen Zaragoza, der am 2. April mit seinem Texon PL680 mit Moonraker GPA80 einen Empfang von Simpo 55444 verzeichnete.
Reinhard Schumann aus Gommern konnte uns mit seinem Sangyan ATS 909X und Grundig-Satellit 2100 mit Teleskopantenne am 1. April mit SINPO 5x5 und am 7. April mit SINPO 43434 empfangen und fügte noch hinzu: Die Osterzeit ist überstanden und wir hatten starke Temperaturschwankungen. Früh morgens minus 4 Grad, nachmittags bis 17 Grad, auch mit wenigen Wassertropfen, blauer Himmel, starker Wind und Vollmond. Es gab einige Osterfeuer am Samstag, dem 4. April, in meiner Nähe in Ranis und Pretzien. War sehr schön und man konnte mit bekannten Gesichtern nette Gespräche führen.
Auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems schrieb uns über die Osterbräuche bei ihm zu Hause, und zwar: Wir feiern Ostern bereits seit Donnerstag, dem Gründonnerstag. Man sagt, an diesem Abend fliegen die Glocken nach Rom und daher gibt es bis Karsamstag, Mittag, kein Glockengeläut. Dafür gehen Kinder mit ihren Ratschen von Haus zu Haus und sagen ihr Sprüchel auf. Wir ratschen den englischen Gruß, dass jeder katholische Christ beten muss. Am Karsamstagmittag, wenn die Glocken wieder läuten, gehen die Kinder von Haus zu Haus, um Spenden einzusammeln. Sie bekommen Geld, Süßigkeiten und Ostereier. Wie schön ist Brauchtum.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Schanzer, für den netten Einblick in die Ostertradition Ihrer Region. Es geht weiter mit der Schneckenpost. Angekommen ist ein Empfangsbericht von Thomas Becker aus Bonn, der uns am 6. März mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit SINPO 5x4 gehört hat. Herr Becker fügte außerdem noch hinzu: Die Hörerecke war heute wieder sehr gut moderiert, die Sendung Sofern so nah war wieder sehr hörenswert. Der Kurzwellenempfang war auch sehr gut, bitte weiter so.
Herr Becker würde außerdem gerne andere Radio-Hobbyfreunde darauf aufmerksam machen, dass SM Radio Dessau am 1. Mai eine Sondersendung ausstrahlt, und zwar um 8 Uhr UTC auf der Frequenz 9670 kHz, 125 kW aus Wufferten. Wiederholt wird die Sendung gleich am selben Tag dreimal, und zwar um 13 Uhr UTC auf 6095 kHz, 100 kW aus Nauen, um 16 Uhr UTC auf 12.060 kHz, 100 kW aus Gava, Armenien, und um 21 Uhr UTC auf 3.955 kHz, 10 kW aus Rohrbach. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von SM Radio Dessau.
Von unserem japanischen Hörerfreund Susumu Nomura haben uns diese Woche wieder mehrere Postkarten erreicht. Vielen Dank dafür. Er schrieb uns, dass er im März in der koreanischen Hafenstadt Busan war, um sich vor allem ein Handballspiel der koreanischen Liga anzusehen. Nachdem er zu Hause zurück in Yamaguchi war, berichtet er uns noch Folgendes: Ich bin nun wohlbehalten aus Busan nach Hause zurückgekehrt. Am letzten Tag in Busan habe ich noch das Kamchon-Kulturdorf besucht. Von der Innenstadt Busan aus ist es eine 30-minütige Busfahrt bergauf. Im Dorf stehen kleine Häuser und Hütten, die in bunten Farben gestrichen sind und zu einer Touristenattraktion verwandelt wurden. Ich habe gehört, dass dort immer noch Menschen leben, aber wahrscheinlich sind das nur ältere Leute. Der Besuch dort hat bei mir gemischte Gefühle hinterlassen.
Das Dorf war einst während des Koreakriegs entstanden, als viele nach Busan geflüchtet waren und es keinen Platz mehr zum Wohnen in der Innenstadt gab. Es ist also Teil eines der schmerzvollen Kapitel der koreanischen Geschichte, was der bunte Anstrich heute leicht in Vergessenheit geraten lässt. Ich muss sagen, dass ich ebenfalls gemischte Gefühle hatte, als ich das Dorf vor einigen Jahren einmal besucht hatte.
Aus dem Urlaub grüßte uns auch Monitor Michael Lindner aus Gera, der aus Bad Neubalenreuth Folgendes meldete: Endlich ist es wieder soweit. Wir lassen unsere müden Knochen im heißen Thermalwasser treiben und fühlen uns dabei fast wie neu geboren. Kaum umhüllt uns das wohlig warme Nass, sind sämtliche kleinen und größeren Wehwehchen wie weggeblubbert. Man darf es nur nicht übertreiben. Wer weiß, am Ende wachsen uns noch Schwimmflossen und wir werden offiziell zum Inventar der Therme erklärt. Zur perfekten Regeneration gehören natürlich auch ausgedehnte Spaziergänge durch die herrliche Natur in Oberfranken. Frische Luft, sanfte Hügel, idyllische Wälder, da atmet nicht nur die Lunge auf, sondern auch die Seele. Und als krönender Abschluss warten die gemütlichen, urigen Wirtshäuser, in denen man das Gefühl hat, hier ist die Welt noch in Ordnung. Und das Bier sowieso. Kurz gesagt, es war fast wie im Paradies.
Ja, das klingt wirklich nach einem sehr schönen Urlaub, lieber Herr Lindner. Zufällig habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass öffentliche Badehäuser bei der koreanischen Gen Z im Trend liegen. Früher gab es sehr viele davon, mindestens eins in jedem Viertel, aber in den letzten Jahren haben viele von ihnen geschlossen. Der Badebereich eines öffentlichen Badehauses in Korea besteht gewöhnlich aus Duschanlagen, zwei, drei großen Badebecken mit Wasser unterschiedlicher Temperatur, von angenehm, wohlig, warm bis zu, das ist aber echt heiß, und einem Abkühlbecken. Je nach Größe des Badehauses stehen auch Saunakabinen zur Verfügung oder Becken mit Bergkräuterinfusionen, die zum Beispiel gut für die Haut sein sollen. Die Badehäuser sind nach Geschlechtern getrennt und der Badebereich kann betreten werden, nachdem man sich im Umkleidebereich komplett entkleidet hat.
Ein absolutes Muss für viele Badeenthusiasten in einem koreanischen Badehaus ist aber das Abschrubben der abgestorbenen Hautschichten nach dem Bad. Man kann sich beim Duschen selbst abschrubben, wofür man an der Theke am Eingang ein meist grünliches Peelingtuch kaufen kann, oder einen Abschrubbkurs bei einem professionellen Abschrubber buchen, der dann natürlich auch extra kostet. Die Preise sind unterschiedlich, je nach Badehaus. Und man kann sich auch nur einen bestimmten Körperteil abschrubben lassen, zum Beispiel den Rücken. Man trägt sich in eine Warteliste ein und dann geht es der Reihe nach. Man legt sich auf eine Pritsche und das Schrubben beginnt. Eine Ölmassage im Anschluss oder eine einfache Gesichtsbehandlung werden ebenfalls oft angeboten. Wenn man sich zum ersten Mal abschrubben lässt, könnte es vielleicht etwas wehtun, aber wenn alles vorbei ist, fühlt man sich erfrischt und einige meinen sogar wie neu geboren. Am besten rundet man den Besuch im Badehaus mit einem kalten Joghurtgetränk oder Bananenmilch oder mit dem süßen Reisgetränk Chike ab.
Daher ging man regelmäßig in öffentliche Badehäuser. Das ist auch zum Teil der Grund, warum viele öffentliche Badehäuser schließen mussten. Anfang der 2000er Jahre waren landesweit noch über 10.000 Badehäuser in Betrieb. Im letzten Jahr war es nur die Hälfte. Vor allem junge Koreaner der Gen Z sollen aber in letzter Zeit wieder auf der Suche nach diesen öffentlichen Badehäusern sein, wo man Stress abbauen und sich entspannen kann. Um mehr von dieser Kundschaft anzulocken, haben schon einige Badehäuser ihre Angebote nach ihrem Geschmack angepasst. So organisiert ein Badehaus im Seouler Stadtteil Gangnam regelmäßig eine Laufveranstaltung. Die Teilnehmer können dann nach einem 5-Kilometer Lauf in der Umgebung gleich im Anschluss baden und die Muskulatur entspannen. Es soll auch Badehäuser geben, in denen man beim Baden Jazzmusik genießen, Meditationskurse nehmen oder sogar von einem professionellen Barista zubereiteten Kaffee genießen kann. Seit kurzem folge ich übrigens einen Account auf Instagram, der solche Badehäuser und kleine Saunahäuser erkundet und vorstellt. Ich berichte dann demnächst einmal, falls ich eins davon besuchen sollte.
Ja, wunderbar, da sind wir schon mal gespannt drauf. Und entspannen wollen wir uns jetzt auch ein bisschen, und zwar mit Musik. Wir hören Kim Nansun und Ido Won mit dem Stück Pombi Frühlingsregen.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Einen Radiotipp gibt es dieses Mal in den Medientipps. Wieder einmal etwas für Musikfreunde, schreibt Herr Kröpke. Der Deutschlandfunk bringt am Sonntag, dem 12. April um 21.05 Uhr das Konzertdokument der Woche. In einer Aufnahme aus dem Juni 2025 gibt es Aufnahmen vom Kammermusikfest Spannungen aus dem Jugendstil Kraftwerk Heimbach zu hören. Zu den aufgeführten Stücken gehört das Werk My Shadow für Klarinette, zwei Violinen, Violoncello und Klavier des südkoreanischen Komponisten Shin Dong-hun. Er ließ sich zu diesem Stück von Robert Louis Stevensons gleichnamigen Gedicht inspirieren. Auch unter den Musikern befindet sich wenig überraschend eine Künstlerin aus Südkorea. Es ist die Violinistin Park Hye-yoon.
Das war der Tipp von Herrn Kröpke für die kommende Woche. Und wir schließen uns gleich an mit unserem eigenen Hörtipp. Heute hören Sie nämlich in der Sendung Sofern so nah ein Interview mit dem deutschen Sternekoch Alexander Herrmann, der vor kurzem zu Besuch in Korea war. Während seines hiesigen Aufenthalts beschäftigte er sich besonders mit der koreanischen Fermentationskultur und den traditionellen Jang-Zutaten, die als Grundlage vieler koreanischer Gerichte gelten. Er erzählt im Gespräch mit der Redaktion über seine Eindrücke von dieser traditionellen koreanischen Esskultur und auch über die Entwicklung der koreanischen Küche im internationalen Fine-Dining-Bereich und auch über mögliche Verbindungen zwischen deutscher und koreanischer Kochtradition. Wir wünschen allen beim Reinhören viel Spaß.
Ab dem 13. April wird übrigens die Interviewsendung Sofern so nah auch bei Apple Podcast und Spotify angeboten. Wir hoffen, dass wir damit mehr Hörer weltweit erreichen können. Falls Sie Nutzer einer der beiden Plattformen sind, wären wir natürlich auch dankbar für Ihr Feedback, liebe Hörerfreunde.
Jetzt geht's aber erstmal weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet Mikola Iwaschenko aus Kiew in der Ukraine, der am 2. April bei einem Kurzwellenempfang von Simpo 45343 bei uns reingehört hat, und Roland Zuck aus Deutschland, der uns am 7. April auf der Kurzwelle mit Simpo 45445 empfangen konnte.
Michael Reifenstein aus Frankfurt am Main meldete am 3. April einen Kurzwellenempfang von Simpo 45454. Andreas Hennig aus Kriebstein konnte uns mit seinem Grundig-Weltempfänger unter anderem am 21. März mit Simpo 5x3 und am 22. März mit Simpo 5x4 empfangen.
Monitor Hans-Peter Themann aus Fuldatal berichtete, dass er uns am 3. April mit seinem Reuter RDR 55E mit Reuter RLA 4GS mit Simpo 54444 gehört hat. Außerdem schrieb er uns noch, der Empfang war am Anfang wieder durch Musik im Hintergrund leicht beeinträchtigt, aber ansonsten problemlos aufnehmbar. Am Hörertreffen in Ottenau am 16.05.2026, organisiert von Bernd Seiser, werde ich teilnehmen. Freue mich sehr darauf, wieder Hobbybegeisterte zu treffen.
Auf das kommende Hörertreffen des RTI-Hörerclubs Ottenau weist Monitor Bernd Seiser gerne nochmal hin. Außerdem hat er uns diese Woche seinen Bericht über den Empfang im März geschickt, wofür wir uns bedanken. Mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne konnte er im März durchgehend einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnen. An Herrn Seiser richten wir noch ein Dankeschön von Monitor Erich Kröpke aus für die Glückwünsche zu seinem Geburtstag.
Bei Monitorin Claudia Buchner aus Fürth bedanken wir uns ebenfalls für ihren Märzbericht. Mit ihrem Texon S2000 mit Loop-Antenne konnte sie uns unter anderem am 30. und 31. März mit Simpo 54444 hören. Frau Buchner kommentierte noch, am 11. März wurde in der Sendung Kreuz und Quer durch Korea über Löschroboter berichtet. Bei uns in der Nähe hat ein Landkreis zwei hochmoderne Löschroboter angeschafft. Vielen Dank auch für die Beantwortung meiner Frage in der Briefkastensendung vom 13. März, warum zur Nudelsuppe Mulnaengmyeon eine Schere gereicht wird.
Auch von Monitor Yigal Benger aus Ochtrup haben wir den Märzbericht erhalten. Demnach konnte er mit seinem Sangyeon ATS 909X2 und Texon AN48X aktiver Loop-Antenne zum Beispiel an den letzten zwei Märztagen jeweils mit Simpo 5x4 hören. Mit dem Empfang im Monat März 2026 auf der Wuferton-Frequenz bin ich zufrieden, fügte Herr Benger noch hinzu.
Monitor Franz Bleker aus Wittlohe meldete, dass er uns am 9. März mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne mit Simpo 35433 und am 3. April mit demselben Empfänger, aber mit einer Loop-Antenne mit Simpo 45544 gehört hat. Herr Bleker schrieb uns außerdem noch: Momentan höre ich etwas seltener, hoffe aber demnächst wieder auf mehr Regelmäßigkeit. Der Empfang auf 3955 kHz ist immer mindestens zufriedenstellend. Noch eine Frage zu den KBS World Radio Programmen. Gibt es auf den KBS Kurzwellen eigentlich auch Live-Ausstrahlungen?
Leider gibt es keine Sendung, die auf Kurzwelle live ausgestrahlt wird. Das gilt für alle Sprachen. Allerdings gibt es eine Live-Sendung der englischen Abteilung, die Sie sich über YouTube anschauen können. Das ist die K-Pop-Sendung Wonder Hours with Harim, die von Montag bis Freitag gesendet wird. Sie finden sie im YouTube-Kanal KBS World English.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Paul Reinisch in Duttweiler, Manuel Peisker in Freiburg, Lieselotte Sievert in Mahl und Linda Matt in Herbolzheim. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Soran mit dem Song Perfect Day.
절대로 아니길 바랬는데 하늘엔 비 우산 없이 이 와중에 버스 놓지 그래도 오늘은 나름대로 세팅이 완벽하지 새로 산 옷 예쁜 신발 핸드폰은 없디 너는 모를 거야 사실 난 매일 이래 되는 일 없어도 나는 너만 보면 괜찮아 왜냐면 you make perfect day 평소 같은 어제도 어제 같은 오늘도 오늘 같은 내일도 너만 있으면 완벽해 항상 같이 있을래 난 네가 필요해 you will make my perfect day and I will give my love to you today 이렇게 극장하네 우리 둘이까지는 좋았는데 영화별로 발로 차고 뒷사람 스포일러 괜찮아 미리 봐둔 숨겨진 맛집이 기다리지 불친절함 맛은 평범함 그런데 가격은 너는 모를 거야 정말 기대했는데 되는 일 없어도 같이 있으니까 괜찮아 왜냐면 you make perfect day 평소 같은 어제도 어제 같은 오늘도 오늘 같은 내일도 너만 있으면 완벽해 항상 같이 있을래 난 네가 필요해 You will make my perfect day And I will give my love to you today
Today's the day. You 있으면 완벽해. 항상 같이 있을래. 난 네가 필요해. You will make my perfect day. And I will give my love to you. You will make my perfect day. And I will give my love to you. You will make my perfect day. And I will give my love to you today.
So, das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 다 제 탓입니다. 다 제 탓입니다 heißt auf Deutsch so viel wie es ist meine Schuld oder auch das war meine Schuld. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Chuman und Sori haben sich getrennt. Chumans Mutter weiß das nicht und lädt Sori zu einem Familientreffen ein. Chuman versucht, sie davon abzuhalten.
Sori가 거기 왜 가? Sori 거기 안 가.
얘는 가족 같은 사이니까 부는 거지. 우리가 뭐
가족 아니니까 다신 Sori한테 오라가라 하지 마.
아니 내가 뭘 그렇게 퍽이나 오라가라 했다고? 너는
우리 헤어졌어. 죄송합니다 어머니. 다 제 탓입니다.
Am Ende sagt Chuman hier 다 제 탓입니다. Es ist meine Schuld.
다 제 탓입니다.
다 제 탓입니다.
다 제 탓입니다.
Mit 다 제 탓입니다 kann man zum einen seine Schuld eingestehen und signalisieren, dass man die Verantwortung übernimmt. 일이 왜 잘못된 거죠? 제 실수예요. 다 제 탓입니다. Warum ist das schiefgegangen? Ich habe einen Fehler gemacht. Es war meine Schuld. Hier noch ein Beispiel. 왜 다들 늦었나요? 길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다. Warum seid ihr so spät? Ich habe mich verfahren. Es war meine Schuld. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다.
왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다. 왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다.
왜 다들 늦었나요?
길을 잘못 들었어요. 다 제 탓입니다.
Zum anderen kann man damit auch eine Diskussion beenden. 다 제 탓입니다. 그러니 서로 비난하지 마세요. 알겠습니다. Das war meine Schuld, also hören Sie auf, sich gegenseitig zu kritisieren. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 이제 그만합시다. 다 제 탓입니다. 아닙니다. 저도 잘못이 있습니다. Hören wir auf, es war meine Schuld. Nein, ich habe auch Fehler gemacht. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다.
이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다. 이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다.
이제 그만합시다. 다 제 탓입니다.
아닙니다. 저도 잘못이 있습니다.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie "tachetashimnida" einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Sofern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung Sofern, so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asengil.
Heute sprechen wir mit dem deutschen Sternkoch Alexander Herrmann. Während seines Aufenthalts in Korea beschäftigt er sich besonders mit der koreanischen Fermentationskultur und den traditionellen Jang-Zutaten, die als Grundlage vieler koreanischer Gerichte gelten. Im Gespräch geht es um seine Eindrücke von Kimchi, Doenjang, Ganjang und Makgeolli sowie um die Rolle von Fermentation in der modernen Spitzenküche. Außerdem sprechen wir über die Entwicklung der koreanischen Küche im internationalen Feindeigen-Bereich und über mögliche Verbindungen zwischen deutscher und koreanischer Kochtradition.
Guten Tag, Herr Herrmann. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Könnten Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen kurz bitte vorstellen?
Mein Name ist Alexander Herrmann und ich komme aus dem wunderschönen Franken, besser gesagt, also die Ortschaft heißt Würzberg. Die ist wiederum bei Bayreuth. Das ist in der Nähe von Nürnberg und von der Achse Berlin-München gesehen ist es ziemlich die Mitte, würde ich mal sagen. Und Franken, ja, hat ja was mit Bayern zu tun, ne?
Ja.
Und dort komme ich her und ja, wir haben da ein Hotel und da bin ich jetzt die fünfte Generation, also seit über 150 Jahren auch in Familienbesitz. Und wir haben dort ein Zwei-Sterne-Restaurant, ein Bistro, eine Kochschule. Oh ja, den Schwimmbad-Kiosk mache ich auch noch. Das ist wichtig für unsere Ortschaft. Da war es Freischwimmbad, also da musste was passieren. Und in Nürnberg habe ich auch zwei Restaurants unter einem Dach, heißt es immer so schön, und darf ein Palazzo-Zelt betreuen. Also ich bin, was das angeht, gastronomisch und vom Hotel her wirklich, ich werde oft als Tausendsasser bezeichnet. Ich weiß auch nicht, ob es ein Lob oder vielleicht sogar, na wie auch immer. Und was mich natürlich sehr freut, seit fast schon 29 Jahren darf ich im deutschen Fernsehen ja in der ein oder anderen Kochsendung mit dabei sein, wie zum Beispiel The Taste und bei Kitchen Impossible und so weiter. Und das ist eine große Leidenschaft von mir.
Wow, 29 Jahre meinten Sie gerade. Und Sie sind ein bekannter Sternkoch aus Deutschland und besuchen derzeit Südkorea. Was hat Sie dazu bewegt, nach Südkorea zu kommen?
Wir haben letztes Jahr in New York unser neues Kochbuch vorgestellt. Also was heißt neues Kochbuch? Das ist 15 Jahre Philosophie von meinem Zwei-Sterne-Restaurant Aura mit dem Future Lab Anima. Da haben wir dieses Buch gemacht in Deutsch und Englisch. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass wir den nicht nur in Deutschland vorstellen, dieses Buch, sondern auch in New York. Und es war so inspirierend, mit meinem Kernteam in New York zu sein und mit den Lebensmitteln dort vor Ort einmal zu kochen. Und es hat mich wirklich so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, es hat mich angesteckt, es hat mich angezündet. Und da habe ich mir gedacht, das müssen wir wiederholen. Und so kam ich auf im Grunde den gegengesetzten Weg. Und durch meine guten Kontakte zu Fissler, die ja hier auch sehr, sehr prominent und gute Möglichkeiten haben, haben die mir sehr geholfen, dass ich mit meinem Team eben nach Seoul komme, um hier einmal in die kulinarische Welt richtig einzutauchen.
Das ist ja sehr interessant. Also aus Deutschland nach New York und dann New York nach Südkorea. Ist das Ihr erster Besuch in Südkorea?
Ja, absolut. Also ich muss wirklich sagen, ich war nie vorher in Seoul und ich habe bisher in meinem Leben noch nicht einmal die Zeit gehabt, überhaupt, ob das jetzt Japan, Bali, Thailand, irgendetwas ist. Das ist mein erstes Mal überhaupt in diese Richtung des Planeten zu fliegen und mich aufzuhalten und ich bin total on fire.
Oh wow, dann werden wir auf jeden Fall später noch ein Interview mit Ihnen führen müssen, wie Sie dann Südkorea fanden, von der Kultur und Tradition her. Und im Rahmen Ihrer Reise haben Sie auch Sempio besucht, um die koreanische Fermentationskultur kennenzulernen. Was hat Ihre Interesse an dem koreanischen Chang und an der Fermentation vielleicht geweckt?
Seit fast 10 Jahren haben wir ja bei uns in Würzburg durch dieses Future Lab Anima, ich habe da einen eigenen Food Scout, den Yoshi, und wir haben uns mit Fermentation schon lange befasst. Wir fermentieren, also die Idee ist immer dieselbe, wir machen das mit einer anderen Gewürztechnik, aber es ist natürlich auch, und jetzt kommt's, wir machen ja sogar noch Sojasauce in Würzburg. Okay. Ja, wir haben ja Linsen, wir haben Sojabohnen, das gibt's ja alles bei uns. Das heißt, in Fässern brauen wir 12, 18, 24 Monate lang eben wirklich mit Koji-Pilzen eigene Sojasauce, und dann ist das natürlich für die Bewusstseinserweiterung unfassbar wichtig. Wenn du in Südkorea, sprich in Seoul bist, dann musst du natürlich zu Sempio. Ich meine, einmal die Möglichkeit zu haben, dort in der, ich nenne es mal so, Zentrale zu sein und so eine kleine Viertelstunde Einweisung zu bekommen, plus dann noch einmal, was sie sonst so alles machen. Leider hat man nicht die Zeit gehabt, wirklich rauszufahren an die Produktionsstätte. Mhm. Das habe ich aber versprochen, machen wir das nächste Mal. Und das war für uns ein Pflichtbesuch und hat uns schon inspiriert.
Und während Ihres Besuchs konnten Sie auch traditionelle Zutaten wie Tenjang, Kanjang, sagt Ihnen das was, oder auch Makgeolli näher kennenlernen. Welche Eindrücke haben Sie dabei gewonnen von koreanischen Zutaten?
Also Makgeolli, wir waren sogar in einer Schule wieder. Ja, wir waren in so einer Makgeolli-Schule. Oh. Und als ich das hier bei Fissler erzählt habe, haben die uns alle so angeschaut, wow, das wäre nämlich ihr größter Traum gewesen, da einmal dabei zu sein. Jetzt waren wir da nur eine Stunde. Ich glaube, dass die Kurse, die man sonst dort hat, nochmal eine ganz andere Tiefe haben. Wir haben ja nur an der Oberfläche gekratzt. Aber wir haben dort eine Verkostung bekommen, eine Einführung. Und ich liebe es, irgendwie die Kultur, die nicht nur zu verstehen, sondern so zuzulassen. Mhm. Und ich glaube, wenn man in Seoul zum Essen geht, ohne ein Verständnis und ein Eintauchen in der Kultur hat, dann ist das Erlebnis vielleicht nur 30%. Wenn du richtig verstehst, warum gewisse Dinge passieren, dann öffnet sich für dich natürlich so ein ganz großes Fenster, wo du auch den Genuss anders zulassen kannst.
Ja, auf jeden Fall kultursensibel sein, glaube ich, und die Geschichte zu kennen, ist auch nochmal eine andere Tiefe, wie Sie gesagt haben. Viele internationale Köche interessieren sich heute auch für Fermentation. Was macht die koreanische Fermentationskultur aus Ihrer Sicht vielleicht so besonders?
Naja, ich sage immer so gern, erst einmal, die haben es erfunden. Das stimmt natürlich nicht, ja, aber so fühlt sich das an. Die haben hier nicht nur ein Selbstverständnis zu dieser Fermentation, sondern die gesamte Kimchi-Welt ist so bedeutungsvoll. Das ist, ich glaube, die gesamte Küchenstilistik und Aromastilistik lässt sich ja darauf fast schon reduzieren als das wichtigste Produkt, was die DNA von Südkorea ausmacht. Und das fasziniert natürlich schon. Und Fermentation gibt dir, also bei uns jetzt zum Beispiel auch in Würzburg, einfach ganz andere Möglichkeiten, gewisse Form von Tiefe und Vollmundigkeit vom Geschmack her in ein Gericht zu bringen.
Und Sie arbeiten im Bereich in Fine Dining und sind mit der Michelin-Gastronomie vertraut. Welche Rolle spielten traditionelle Zutaten und Fermentation in der modernen Spitzenküche bei Ihnen?
Ja, erst einmal die traditionellen Produkte oder sagen wir mal die regionalen Produkte sind der Ursprung allen Erfolges. Denn wenn ich jetzt, ich gehe jetzt einfach mal her, wir stellen uns jetzt mal Würzburg vor. Also ein kleines 2.500 Seelendorf, ja, irgendwo auf der Achse eben Berlin, München, da so ein bisschen in der Mitte. Jetzt kommt vielleicht einer aus Berlin oder aus Hamburg oder aus München oder vielleicht kommt er aus Barcelona, Paris, London oder eben New York, vielleicht auch aus Seoul. Also wir sind ja auch mit internationalen Gästen, wo können wir uns auch schmücken, gerade durch die Bayreuther Wagner Festspielzeit. Da kommen wirklich viele. Und dann kommen die daher, in dieses kleine Örtchen. Und dann haben sie ein Recht, etwas Außergewöhnliches zu bekommen, was sie sonst nie kriegen. Das bedeutet, würde ich Weltviktualien nehmen, wie die oft so gepriesene Langostino, der Hummer, das Wagyu Beef, was jetzt überall bei uns rauf und runter überall dabei ist, dann werde ich ja beliebig und mein Gast verliert eigentlich den Spirit, warum bin ich denn überhaupt da? Das heißt, die regionale Küche gibt dir die absolute, diesen Reason Why, warum ich wohin sollte. Das ist etwas, wo du nur anders nicht auf der Welt bekommst. Und jetzt diese Fermentationstechnik, also wir sagen immer so schön, alte Techniken ebnen uns den Weg in die Zukunft. Und gerade diese gesamte Fermentationswelt, die ist so fantastisch, die öffnet so viele Fenster und Türen, Dinge ganz selber zu gestalten, die so einzigartig sind. Und darum geht's in der Spitzenküche.
Und wenn Sie die Entwicklung der koreanischen Küche im internationalen Feindining-Bereich sehen, wie würden Sie das vielleicht jetzt direkt aus Südkorea mal so einschätzen?
Ja, für uns war, glaube ich, das Wichtigste, dass wir auch bei einem Zwei-Sterne-Kollegen hier zum Essen waren, weil in dem Moment, und großen Applaus für Michelin, weil Michelin schafft es ja als für mich einzigster Guide auf der Welt, ja, durch die Zwei- und Drei-Sterne-Kategorien eine gewisse internationale Vergleichbarkeit zu schaffen. Der eine Stern hat was sehr Regionales, aber ab zwei, vor allem natürlich bei drei, ist es eine internationale Vergleichsebene. Und deswegen war es für uns wichtig, beim Zwei-Sterner zu sein, weil da geht es ja auch ein wenig sicherlich um die eher französisch vorgelebte Essstruktur und Kultur, aber natürlich landestypisch. Und da habe ich schon Besonderes als Erkenntnis mitgenommen, dass für mich Südkorea etwas kann, wie ich es nie vorher erlebt habe, und zwar in Konsistenzen Vielfalt auf einem Teller zu schaffen.
Und welche Unterschiede fallen Ihnen zwischen der deutschen und der koreanischen Kochkultur besonders auf, nachdem Sie auch jetzt hier in Korea dann bei einem Zwei-Sterne waren?
Naja, also man könnte es auf ein Produkt schon mal reduzieren, das ist Salz. Also man salzt einfach nicht in Südkorea. Ja. Und also Sie können sich vorstellen, wir kochen ja heute für 40 ausgewählte Gäste und wir müssen, also es ist die größte Herausforderung für uns, nicht zu viel Salz reinzutun. Und da gibt's ja, es gibt ja kein richtig, kein falsch. Darum geht's ja gar nicht. Aber das ist erstmal der große Unterschied. Und dann der zweitgrößte ist, dass man bei einem Produkt, wenn man es auf dem Teller gibt oder auch auf dem Streetfood-Markt anbietet, dann ist das Kauerlebnis, also die Textur, die Konsistenz, ist der für mich persönlich erste Stellenwert, der hier in der südkoreanischen Küche, damit beginnt's erstmal. Und der zweite Moment ist, wie kommt da der Geschmack hin? Aber die Entscheidung der Konsistenz ist die erste. Und das kennen wir so in der deutschen Küche nicht. Wir schauen, wie uns, ich sage mal salopp, was schmeckt und überlegen uns, was müsste denn konsistenztechnisch noch passieren. Also eigentlich kann man fast schon sagen, in Südkorea werden die Gerichte von der anderen Seite begonnen zu kreieren als deutsche Gerichte. Unglaublich spannend, muss ich echt sagen.
Spannend und auch herausfordernd, würde ich sagen, auch für Sie. Vor allem der Salzpunkt, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich bin seit 7 Jahren in Korea und Thema Salz ist ein ganz großes Ding. Ich nehme meinen eigenen Salz manchmal mit von zu Hause mit. Das war unser Salz.
Wir waren ja auf diesem Streetfood-Markt und dann hat mir die Dame an den einen Stand so kleine Päckchen gegeben mit einem Salz, was schon mit Chiliflocken so vermischt ist. Da habe ich so 8 so Päckchen, die habe ich so in der Tasche dann gehabt. So, das war total lieb, weil ich gesagt habe, oh, da gibt's mal Salz, und dann hat die mir das gegeben, ja. Und habe ich gesagt, das ist ja toll. Und dann habe ich die ganze Zeit, also ich war fast schon, ich sah aus wie ein Drogenkurier. Entschuldigung, dass ich jetzt diesen blöden Vergleich mache, aber ein bisschen so war's eigentlich. Und ich fand das so herzerfrischend, dass es mir gegeben hat, weil das wirklich der große Unterschied ist.
Ja, auf jeden Fall. Da kann ich auf jeden Fall mitstimmen. Gibt es auch vielleicht Elemente der koreanischen Küche, die Sie besonders gut mit europäischer oder deutscher Kochtradition verbinden können?
Naja, also wir bleiben nochmal beim Fermentieren. Ja. Und ich sage nur Sauerkraut. Sauerkraut ist die erste deutsche Antwort auf Kimchi. Mhm. Also wenn man zum Beispiel, glaube ich, als Südkoreaner in Deutschland ist, dann kauft man sich Sauerkraut, macht da möglichst viel Chili noch mit rein und ein paar andere Ingredienzien, kocht es nochmal und dann bist du zumindest, also es ist nicht mit Kimchi und Chinakohl 1:1 zu vergleichen, aber von der Didaktik schon mal. Das könnte man auch, wenn man in Deutschland ist, eigentlich mal so probieren. Scharfes Sauerkraut, bist du ein bisschen schon in der Kimchi-Welt, bisschen.
Könnten Sie sich auch vielleicht vorstellen, diese Zutaten auch in Ihrer Küche besonders zu benutzen?
Machen wir ja schon.
Ah, ja.
Also wobei man sagen muss, das klassische Kimchi so nicht. Mhm. Also wir, unsere fermentierten Produkte sind nicht so scharf, sind nicht so würzig, weil wir sie ja weiter verkochen. Also das ist nur ein Zwischenschritt bei uns. Das entsteht im Future Lip Anima, aber in unserem Zwei-Sterne-Restaurant Aura werden daraus Gerichte dann noch weiter gekocht. Das heißt, Schärfe geben wir erst im Kochprozess zum Beispiel dazu oder andere Aromen eben. Das heißt, die Fermentation bei uns, wie wir sie zu Hause in Würzberg machen, soll eigentlich Tiefe und Vollmundigkeit erstmal entstehen lassen und die Gewürzsituation kommt beim Kochen dann dazu. Das ist der Unterschied.
Ah ja. Und da nochmal die, als zum Abschluss jetzt bisschen mal, wie lange sind Sie noch jetzt in Südkorea und was haben Sie noch vor und vielleicht auch Projekte oder Zukunftsideen mit koreanischen Chefs hier?
Ich würde ganz gerne hier wieder herkommen. Ja. Jetzt ist es ist eins wichtig, du musst die Leute mal kennenlernen, die müssen dich kennenlernen. Da geht es um Respekt, da geht es aber auch mal Gefühl füreinander. Und ich würde ganz gerne hier irgendwann nochmal so ein Six-Hand-Dinner machen beim anderen Kochkollegen und da mal auch die Zwei-Sterne-Küche auspacken. Da hätte ich einen großen, großen Reiz und eine große Freude.
Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und hoffen, dass wir Sie nochmal in Südkorea treffen.
Na, also, da gebe ich doch jetzt einmal gleich ein Versprechen. Bis bald, wieder in Seoul.
Dankeschön.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilaida Asimgiel.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.